Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute zu Gast der wunderbare Micha Fritz. Unternehmer, konzeptioneller Aktivist und Mitgründer von Viva Con Agua, was dir sicherlich was sagt. Er hat ein Social Business aufgebaut, das bereits Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt hat. Aber wie schafft man es jetzt, aus einer Idee eine weltweite Bewegung zu machen, so wie er es geschafft hat? Ja, in dieser Folge sprechen wir über Wasserknappheit, nachhaltigen Konsum, den Einfluss von Social Media auf unser Leben. Und Fritz teilt seine persönlichen Erfahrungen und Gedanken darüber, warum Geld allein nicht glücklich macht, welche fatalen Fehler wir in unserem täglichen Konsum begehen und warum Social Media vielleicht das größte Suchtproblem unserer Zeit ist. Und jetzt, meine Damen und Herren, Micha Fritz. Wenn mehr Menschen über positive Dinge sprechen würden, dann wäre die Welt eine bessere und schönere. Davon bin ich absolut überzeugt. Und dieser Podcast ist mein Versuch, die Welt ein Stückchen besser, ein Stückchen schöner zu machen. Also, teil die Folge gerne und hab ganz viel Spaß. Ja, Fritz, schön, dass du da bist. Ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Frage nämlich einmal an. Auf deinem Profil beschreibst du dich als konzeptioneller Aktivist für ein besseres Morgen. Was ist das denn genau eigentlich? Was bedeutet das?
Ach, letztendlich ist es ein Label. Es hätte auch Hausmeister sein können oder Gründer oder CEO oder ich glaube, ich habe viele Tätigkeiten und auch Labels. Und habe irgendwann angefangen auf diese Visitenkarten, weil da schreibt man sich ja irgendwas drauf, habe ich halt Konzeptionsaktivist geschrieben, weil genau das passiert, was bei dir passiert ist. Man fragt sich, was ist denn das? Und das bleibt eher hängen. Und wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomiewelt. Die Menschen, die ich treffe, also viele der Menschen in verschiedenen Bubbles, die haben sehr wenig Zeit. Das heißt, sie müssen in ganz kurzer Zeit sich im besten Fall irgendwie auch an mich erinnern. Weil Viva Con Agua ist das, was ich mache. Das ist ein gemeinnütziger Kosmos, der Trinkwasserprojekte realisiert in Kurzform. Und die Menschen, die ich da versuche zu Viva Con Aquadisieren, die treffen, wie gesagt, sehr, sehr viele Menschen. Und das, deswegen ist meine Aufgabe immer da irgendwie im Gedächtnis im besten Fall sympathisch und sozial zu bleiben. Und da hilft dann halt so ein Label wie Konzeptionsaktivist. Letztendlich ist es aber auch so, mein Verständnis von meiner Arbeit, ich lasse mir Konzepte einfallen, wie sich Menschen aktiv in die Gesellschaft einbringen können und diese positiv beeinflussen.
Du hast ja auch auf deiner Seite geschrieben, ich bin Micha, Mann, weiß, Rich Kid. Da natürlich die Frage, die gleich ins Auge fällt, warum bist du dann kein Investmentbanker oder sowas geworden? Warum machst du irgendwas, was Soziales überhaupt?
Ich glaube, für Investmentbanker bin ich auf so einer wirtschaftlichen Ebene zu dumm. Und auch auf dieser, sag ich mal, ja, auf dieser handwerklichen Skill-Level. Wahrscheinlich hätte ich mir das irgendwie auch draufpacken können, so vielleicht, aber es hätte mich halt überhaupt nicht motiviert und begeistert oder inspiriert. Ich hatte sehr viel Glück im Leben bisher und deswegen bin ich auch an dieser Tür des Investmentbankings komplett vorbeigelaufen. Und nur Liebe für alle Menschen, die da draußen auch im Investmentbanking rumlaufen. Irren wollte ich schon sagen, nur ich glaube, der Karotte Kohle hinterherrennen macht keinen Sinn. Das glaube ich ganz vehement. Alles, was ich sehe, bestätigt. Ich war Rettungssanitäter lange. 20 Monate und habe da ganz viele Menschen auf den letzten Metern ihres Lebens begleitet. Und die einzige Sache, die sie sagen, ist, ich hätte gern mehr Zeit mit meiner Familie verbracht. Also wenn ihr jetzt gerade diesen Podcast hört, dann macht ihn aus, weil der kann euch nichts Neues sagen und geht zu eurer Familie und verbringt Zeit mit der. Also ich glaube wirklich, dass wir da eine völlig falsche Prioritätensetzung haben. Ne? Wenn man sich unsere Screentime anguckt, ich habe neulich diese absurde Zahlen gehört, dass wenn du 6 Stunden am Tag Screentime hast, dann hast du 15 Jahre weniger Leben. So, wow. Ja, das muss man sich einfach mal vorstellen. Und ich meine, viel von dem Screentime ist halt Bullshit. Ja, es ist natürlich auch, ne, ich track's gerade, in Anführungszeichen, so wie ich bin nicht so der Tracker oder so, aber Ich habe mir so eine App geholt, OneSec, wo ich einfach sehe, wie viele Öffnungen ich am Tag habe. Und wenn ich in die App gehe, atme ich einmal. Und es nervt tierisch, weil du dann halt nicht gleich arbeiten kannst und so. Und ich hatte halt früher um die 100 Öffnungen auf manchen Social-Media-Apps. Wegen dem Dopamin, wegen der Sucht etc. Und bin jetzt runter bei 15, was immer noch zu viel ist. Eigentlich muss ich also auf Insta 7-mal am Tag rein, 6 Stories, ein Post. Einmal, wenn ich drin bin, noch die Nachrichten beantworten, Feierabend. Auf LinkedIn muss ich eigentlich einmal morgens Post setzen, abends die Sachen kommentieren, bearbeiten, Feierabend. Ja. Und wenn man dazwischen guckt, warum geht man da hin? Prognostizieren oder dieses Wort, das ich noch nie ausgesprochen habe. Gucken, Likes checken und wie das Ding interagiert und so ein Bullshit, der einen überhaupt nicht weiterbringt, der einen nur das Ego füttert etc. Also sich das genau mal anzugucken, ist, glaube ich, elementar, weil letztendlich werden wir es dann auch unseren Kindern vorleben.
Ja, definitiv. Ich habe ein ähnliches Experiment vor ein paar Jahren schon mal gemacht, auch mit der Screentime mal geschaut, hey, wie oft klickst du eigentlich so eine App an? Das ist ja Wahnsinn, wenn man sich mal den Spiegel so richtig vorhält, so wie oft du 100 Mal am Tag irgendwie WhatsApp und so ein Zeug aufmachst, das ist ja Wahnsinn. Und hab dann auch für mich mal ausprobiert, dieses Schwarz-Weiß-Filter auf dem Handy zu machen. Ja, genau. Ganz genau.
Also immer. Das ist ja, Gamechanger, ey. Ist der krasseste Gamechanger und es ist auch relativ logisch. Man kann sich diese Netflix-Doku da angucken, wo die Programmiererinnen, die quasi die Apps,
das Social Dilemma, glaube ich, oder? Meinst
genau, du? Genau, ja. So heißt sie.
Mega.
Ganz klar sagen, sie würden niemals ihren Kindern den Zugang geben, wenn es möglich ist. Und sie zögern so lange wie möglich raus. Das heißt, wenn man ganz Real Talk macht, ist es Mark Zuckerberg, Elon Musk und Co. Sind Drogendealer. Ballern uns ein Zeug rein, das sie ihren eigenen Kindern nicht geben würden. Das zeigt, wie süchtig das macht. Ich habe letzt gerade das eines der schlimmsten Videos gesehen, die ich, würde ich fast behaupten, in meinem Leben gesehen habe. Klar, es gibt unfassbar schlimme Videos und so weiter. Und ich will das vielleicht auch gar nicht so vergleichen, aber auf einer Ebene hat es mich so krass getriggert wie kaum was zuvor. Und zwar ein Kind, das im Schlaf gescrollt hat.
Boah.
Und diese drin, es gibt 600.000 internetsüchtige Kinder. Und da sieht man einfach, wohin wir uns mit unserer Gesellschaft bewegen gerade. Und das, wow.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich krass. Also auch wenn man sich anschaut, was es jetzt mittlerweile auch für Studien gibt, gerade zu dem Thema Kinder und Social Media, ne? Wie sehr negativ das gerade auch die Mädels, ne? Deine Tochter hat gerade kurz reingespitzt, schätze ich zumindest mal, dass sie es war. Gerade wie viel das den Mädels ausmacht, gerade dieses Vergleichen, dieses Depression haben, gerade dieses auch dann wirklich in tiefste Depressionen verfallen schon in ganz, ganz jungen Altern. Das ist Wahnsinn, wo sich das hinentwickelt, oder? Hey, ganz kurze Unterbrechung. Du weißt ja, dass ich dir hier keine nervige Werbung reinschalte und auch nichts verkaufen will. Die einzige Bitte, die ich habe, ist, dass du mir hilfst, diese Botschaft in die Welt zu tragen, um noch mehr Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Der einzige Weg, wie wir das tun, ist, wenn du diese Folge mit jemandem teilst. Du tust mir damit einen Riesengefallen, aber auch dem Micha und Viva Con Agua und ganz vielen Leuten, denen du ihr Leben veränderst, weil sie jetzt sauberes Trinkwasser haben. Also, ich bin dir super dankbar dafür. Jetzt geh schnell auf Spotify oder Apple oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Klick auf Teilen, schick den Link, post in deine Instagram-Story oder Social-Media-Story oder wo auch immer und mach ein bisschen Werbung dafür. Und jetzt zurück zum Fritz.
Ich bin da auch kein Experte. Ich bin, glaube ich, in nichts Experte, außer vielleicht dann, es gibt ja diese Aussage, dass man in 10.000 Stunden Mastery erreicht. Das habe ich vielleicht im Fußball, Basketball spielen und Viva Con Agua machen. Sonst habe ich, glaube ich, nichts Mastery. Ich komme jetzt so langsam ins Papa Mastery. Also da werde ich jetzt auch 10.000 Stunden haben wahrscheinlich. Aber ich habe leider da keine fundierten Kenntnisse zu dem Thema. Ich weiß nur, welche Unterschiede es schon macht, ob meine Tochter Checker Tobi guckt, meine Tochter 7, oder ob sie irgend sowas wie Paw Patrol guckt, was wirklich nur dafür gemacht ist, hochgepitcht, ganz schnelle Cuts, ganz schnelle Wechsel quasi, um die Kinder süchtig zu machen. Und das ist halt, wenn man sich das anguckt, das ist halt absurd, dass wir das zulassen, in einer Gesellschaft zu leben, die unsere Kinder so süchtig macht und uns selber auch. Selbst bei Alkohol gibt es einen höheren Awareness-Grad, ja, auch wenn es trotzdem gesellschaftlich vollkommen okay ist, sich komplett einen hinter die Binde zu kippen und dann toxische Elemente noch an den Tag zu legen. Und wir haben sogar noch ein Volksfest, wo alle hinrennen und so weiter, und es ist noch Teil unserer Kultur und ja, und könnte ich jetzt ausholen. Aber ich glaube, den gleichen Schritt, den wir da beim Alkohol und auch bei Drogen oder anderen Suchtelementen gemacht haben, müssen wir ganz dringend bei Social Media machen, um da uns als Gesellschaft nicht komplett zurückzuentwickeln eigentlich. Also eigentlich ist es eine völlige Rückentwicklung, wo du dann nur noch und wenn es früher Brot und Spiele war für das Volk, dann ist es jetzt auf jeden Fall vielleicht Politik und Social Media. Ich weiß es nicht.
Ja, ich finde es immer erstaunlich, gerade wir Menschen sind ja schon sehr anpassungsfähig. Aber allgemein die Entwicklung, ja, die Evolution ist ja unfassbar langsam. Und wir leben halt in einer Welt, in der sich Technik und Technologie ja so schnell weiterentwickelt. Allein KI, was ich heute über KI lese, ist morgen schon alt. So, da gibt es morgen schon wieder ganz neue künstliche Intelligenzen, die wieder andere Grenzen gesprengt haben, die sich niemals ein Mensch hätte träumen lassen und sowas. Und deshalb glaube ich, da ist eins der großen Probleme, dass wir noch gar nicht so evolutionär wissen, wo uns das alles hintreibt, weil es halt so langsam geht, das ganze Ding. Und die Technik uns einfach den Rang abläuft, uns einfach überholt. Aber lass uns mal zum Thema gehen, wo du vielleicht Mastery schon erreicht hast, hast du mal, nämlich Wasser, Viva Con Agua. Warum genau Wasserknappheit? Warum genau Wasserversorgung? Was war damals der Auslöser? Weißt du das noch?
Naja, klar, der Auslöser war Benjamin Rainer Adrian, der die Idee zu Viva Con Agua hatte, 2005. Damals beim FC St. Pauli noch aktiver Fußballprofi, mit dem ich aufgewachsen bin. Seit 25, fast 30 Jahren kenne ich den. Junge, jetzt Mann, jetzt auch Vater und wunderbaren Zeitgenossen, der die Idee hatte mit seiner besonderen Stellung als Profifußballer, weil wenn die Fußballer sagen, ey, Bananen sind lila, blassblau mit schwarzen Streifen oder pinken Streifen, dann würde es in die Zeitung stehen. Und daraus ist Viva Con Agua entstanden, was niemals der Plan war, ja. Weil sowas wie Viva Con Agua kannst du auch nicht planen, also aus meiner Sicht. Ja, wir waren in einer finanziell sehr freien Situation. Benny war Hochfußballer, auch wenn bei St. Pauli dritte Liga es was anderes ist wie heute und das vor 20 Jahren. Ich war Geschichts- und Anglistikstudent. Meine Eltern haben mehr oder weniger mein Leben finanziert. Ich musste ein bisschen Kellner nebenher, aber that's it. Und wir Freiheit. Sowohl zeitlich als auch finanziell, um sowas wie Viva Con Agua zu starten. Und dass sowas, so ein Ökosystem mit verschiedenen Social Business Cases, gemeinnützigen Vereinen, vor allem in Deutschland, Uganda, Südafrika, Österreich, Schweiz, am Ende rauskommt, das war ja nie der Plan.
Und warum machst du das jetzt genau nach 20 Jahren weiter? Was ist so das Besondere an Viva Con Agua, wenn du eigentlich sagst, könnte man jetzt halt auch gar nicht mehr so gründen eigentlich?
Also es muss natürlich jeder für sich da draußen selber entscheiden, was für ihn das Besondere an Viva Con Agua ist. Für mich ist Viva Con Agua letztendlich wie so ein Fluss. Und ich weiß nicht, ob du diesen Spruch kennst, man springt nie in den gleichen Fluss hinein. Das Wasser verändert sich immer und so ist auch Viva Con Agua. Das heißt, ich glaube wirklich, dass Viva Con Agua in einem konstanten Wandel ist. Alles, was mir jemand vor 3 Jahren oder erträumen hätte können zu Viva Con Agua, ist jetzt schon wieder so, okay, ist komplett anders gekommen. Also es ist auch echt sehr langfristig vorzuplanen und sich auszumalen, was da entsteht. Wir haben jetzt in 19 Jahren circa 5 Millionen Menschen fast mit sauberem Trinkwasser versorgt. Weltweit haben wirklich auch, glaube ich, in der Purpose Economy einige neue Ansätze offeriert, wie man vielleicht Unternehmertum auch sehen kann, nämlich gemeinwohlökonomisch. Das heißt, zum Besten aller Wesen, dass eben Viva Con Agua nicht uns gehört. Ne? Ich bin festangestellt, verdiene 6.000 Euro brutto jeden Monat, ist ein cooles Gehalt, alles geil. Nur mir gehört es halt nicht. Und dadurch treffe ich auch keine Entscheidung, die ich nur entscheide wegen meinen eigenen persönlichen ja, Beteiligungen oder Befindlichkeiten oder ökonomischen Weisen. Ich glaube, wir haben Luca wieder verloren.
Nee, ich bin da. Ich habe nur die Kamera mal kurz ausgeschalten, weil okay. Ich glaube, das hilft vielleicht ein bisschen. Also du hast von den ökonomischen, okay. Musst du keine ökonomischen Entscheidungen
treffen. Ja, okay. Ja, ja. Ich glaube, man muss natürlich auch ganz klar sagen, die Art und Weise, wie Viva Con Agua Spenden sammelt, Menschen aktiviert, begeistert, ist relativ neu. Weil ihm, warte mal, ich mache jetzt auch mal die Kamera aus. Weil, Als wir damals angefangen haben, muss man wissen, kamen 70% aller Spenden von über 60-Jährigen. Das heißt, du, ich, ganz viele der Jugendkultur, viele kreative Künstlerinnen waren gar nicht klassisch Teil von einem sozialen Transformationsprozess, den eine NGO ja offerieren kann. Und durch die Angebote wie Pfandbecher auf Musikfestivals sammeln, die Millantor Gallery, unser Kunstfestival, wo Künstlerinnen aus aller Welt ausstellen, wo die Kunst verkauft wird und die Hälfte der Löse an Viva Con Agua geht, die andere an die teilnehmenden Künstlerinnen, durch die Villa Viva, durch Goldeimer etc. sind ganz viele Angebote kreiert worden, die es davor nicht gab. Und das macht für mich Viva Con Agua besonders und ganz klar auch die Gründung in Uganda und Südafrika, dass es eben ein ugandisches und südafrikanisches NGO und Perspektive auch in diesem Projekt gibt. Und dass es eben nicht alles nur eurozentrisch von uns gedacht und konzipiert und gearbeitet wird.
Ja, ich habe mir so ein bisschen wegen Wasserknappheit mich mal ein bisschen eingelesen, was so los ist auf der Welt. Und es ist ja gerade so, dass irgendwie 2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Wasser. Aber in den letzten 20 Jahren haben 2 Milliarden Menschen mehr Zugang zu Wasser irgendwie bekommen. Also es ist ja schon ein Schritt in die richtige Richtung. Aber gerade wenn wir jetzt auch schauen mit Klimawandel und Co., es wird immer trockener auch in vielen Gebieten, die momentan bewohnt sind. Und irgendeine Statistik hat gesagt, bis 2035 oder sowas, oder 2050, weiß ich gar nicht mehr, sollen wieder 5,7 Milliarden Menschen in Gebieten leben, wo sie mindestens einmal im Monat Wasserknappheit haben. Also ist es nicht irgendwie ein Kampf gegen Windmühlen auch, dieser, den ihr da führt mit Viva Con Agua?
Ich glaube, jegliches Engagement im aktivistischen Bereich und im NGO-Bereich ist immer ein Kampf gegen Windmühlen, mit Windmühlen, um Windmühlen herum. Und sicherlich sollte man auch manchmal aufpassen, dass man nicht zu hoch ist, weil sonst schneiden diese Windmühlenblätter ein. Das ist natürlich so. Und nach jeder Projektreise komme ich krass motiviert zurück. Ich sage immer, ich bin also Obelix im Körper von Asterix, ne? Also was so aufgetankt das, der Motivationslevel und so ist. Nur trotzdem komme ich natürlich zurück und denke so, wow, ich habe Sachen gesehen, wo man denkt so, ey, wow, wie sollen wir da einen Teil dazu beitragen? Ja, da gibt es so viele fundamentale Probleme etc. Letztendlich ist meine Aufgabe nicht, den Fokus auf Probleme zu setzen. Meine Aufgabe ist, den Fokus auf Lösungen zu setzen. Meine Aufgabe ist, den Menschen auch diese, diese teilweise Grausamkeiten zu transformieren. Eigentlich verstehe ich mich als Clown, der in irgendeiner Weise diese Themen, die in der Welt sind, nimmt und dann spielerisch damit umgeht und sie transformiert, sodass die Menschen sie häppchenweise simpel, sexy verpackt bekommen und sich dann strukturell im besten Fall langfristig mit Freude engagieren können. Weil das Problem ist, wenn man natürlich immer wenn man immer den Fokus auf Negatives hat, dann erschlägt einen das irgendwann. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der Wahrheit. Und wenn man sich dann die Medienwelt anguckt, die natürlich im 8-mal so hohen Rhythmus oder Stärke, wie auch immer man dazu sagen will, quasi schlechte Nachrichten produziert, weil sie sich einfach mehr durchsetzen, dann hast du halt die ganze Zeit, bist du in so einer Dauerschleife drin. Und ich glaube, da auszubrechen aus dem Hamsterrad, das ist ein Teil, wie ich meine Aufgabe verstehe.
Also auch dieses Ganze ein bisschen positiver nach außen bringen, was eher so Fokus auf, was hat man erreicht, was hat man geändert und weg von dem, was kann man vielleicht nicht ändern oder wie vielen geht es auch noch so ein bisschen schlecht oder so, meinst du das wahrscheinlich, oder?
Genau, das ist ein Teil.
Den Fokus auf ihn ändern.
Genau, den Fokus auf jeden Fall ändern, die Narrative ändern, weil nur wenn wir die Narrative ändern, verändern wir die Strukturen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was bedeutet eigentlich für Luca erfolgreich zu sein? Ist es ein Auto zu fahren? Ist es eine Villa in Hamburg zu haben und eine irgendwo in Südamerika? Oder was bedeutet es für ihn? Ja, was bedeutet Inspiration? Ja, ist es ein Unternehmen gründen, das einer Person dann am Ende gehört, oder ist es ein Unternehmen gründen, das der Gesellschaft gehört und alle Produkte, die dort verkauft werden, ja, so nachhaltig wie ansatzweise möglich ist und nachhaltig nicht in einem inflationär benutzten Begriff Verständnis, sondern in einer wirklichen Ehrlichkeit, ja, also wir sagen zum Beispiel, wir verkaufen ja 40 Millionen Flaschen Wasser, ja. Also wir sind Lizenzgeber von 40 Millionen Flaschen Wasser. Und ganz klar sagen wir, kauf unser Wasser nicht, trink Leitungswasser. Und diese Ehrlichkeit wäre schön von allen Unternehmen zu haben. Weißt du, wenn du das Produkt nicht brauchst, kauf's nicht. Aber wenn du es kaufst, wenn du so ein Produkt kaufst, eine Seife, eine Gitarre oder so, dann ist es die nachhaltig produzierteste, die möglich war. Und die nicht vielleicht aus Plastik zusammen aus China kommt. Und ich habe kein Problem mit China. Mir geht es nicht um China. Mir geht es darum, dass fast alles in Container gepackt wird. Selbst das Klopapier, das die Amerikaner scheißen, ja, und dann von China nach USA mit Klopapier, ja. Das heißt, containerweise wird da Klopapier rübergejagt, ja. Das macht ja gar keinen Sinn. USA hat 2 Klopapierfirmen überhaupt, also Produktionsstätten. Weil ich habe mich damit mal sehr intensiv, wir haben ja Biber Konakwa in L.A. gegründet.
Ich merke schon, ja.
Und so, das macht ja gar keinen Sinn. Das heißt, dieses ganze Land, 250 Millionen Menschen, scheißen mehr oder weniger über den Seeweg transportiertes Klopapier. Ja, das ist so. Und dann, wenn du weitergehst und so kannst du durch jegliches System gehen, dann bleibst du ja noch auf der Toilette. Du hast ja gerade Klopapier. Was machst du dann? Nimmst frisches Wasser und spülst es runter. Ja, 8 Liter. Das ist ja völliger Wahnsinn. Trinkwasser. Ja. Und dann hast du auf der anderen Seite eine Trinkwasserknappheit. Und dann merkst du so, wie ignorant wir teilweise damit umgehen und so weiter und so weiter. Und jetzt könnte ich wieder in diese Negativschleife. Oder ich finde systemische Veränderungen, wie das eben nicht mehr passiert, und konzipiere eine Toilette, die es schon lange gibt, nämlich die Ökotoilette mit Sägespänen. Ja, und die muss ich jetzt nur so convenient machen, dass sie jeder Amerikaner kauft. Der kauft sie aber nur, wenn sie billiger ist, wie die Toilette, die er sonst hat.
Das ist eine These. Ja, macht Sinn. Also, es ist wirklich sehr, sehr verrückt alles. Also, was ist die Sägespäntoilette genau? Kannst du sagen, wie sieht die aus?
Die Komposttoilette, die alle immer in ihrem Garten hatten, also alle unsere Omas.
So nach dem
ja,
Motto.
Genau. Ja, that's it.
Ah, okay.
Du hast dann früher nur keine Sägespäne, okay, früher hast du irgendwas anderes genommen. Das weiß ich gar nicht.
Ja, okay, verstehe. Blätter. Ja, es ist Wahnsinn, was gerade wenn man sich auf so Produkte anschaut und mal genauer nachvollzieht, wo was wie hingeliefert wird, wenn man sich irgendwie so ein Auto anschaut, wie oft es einmal um den Planeten fliegt, bis es irgendwie fertig gebaut ist, die Teile und Co., das ist ja Wahnsinn. Also es muss ja auch immer alles schneller gehen, wenn man jetzt heute auf Amazon irgendwas bestellt, dann ist es morgen da, das ist ja... Also das muss ja logisch sein, dass das nicht irgendwie nachhaltig sein kann, was man da gerade macht, auch wenn man jetzt mal auf soziale Umstände und Arbeitsbedingungen vielleicht schaut, ne? Und fallen dir denn irgendwelche oder dir fallen bestimmt oder gibt's positive Geschichten, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, gerade mit Viva Con Agua?
Ich sag nochmal, Entschuldigung, akustisch nicht verstanden.
Ob dir besondere Momente mit Viva Con Agua in Erinnerung geblieben sind. Also ja. Bestimmt ganz viele positive, aber welche sind so hängen geblieben, so ganz besondere?
Boah, das ist wirklich eine Aneinanderreihung von positiven Momenten. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Weißt du, ich engagiere mich auch für ein Thema, das jeder nachvollziehen kann. Das keine Urängste schürt bei Menschen, wie wenn ich mich jetzt für Gendern engagieren würde oder andere Sachen, dann würde das Urängste bei manchen Männern vielleicht hervorheben. Sondern Wasser versteht jeder. Jeder trinkt Wasser, jeder braucht Wasser zum Duschen, zum Essen, zum Waschen der Klamotten etc. Deswegen geht es mir in dem Aktivismus, den ich habe, auch sehr, sehr gut. Das muss ich ganz klar ehrlich sagen. Und das ist wirklich ein Geschenk. Plus, dass alle Glücksstudien natürlich auch sagen, sich für andere zu engagieren, ist die größtmögliche Chance, glücklich zu sein. Also auch das muss man sagen. Ja? Ich profitiere maximal von meinem Job. Ich finde, bei Viva Con Agua gibt es für mich drei so Ebenen, wo ich sage, die sind sehr besonders. Das erste ist wirklich, durch das Engagement kriegt man tiefgehende Freundschaften mit Menschen. Weil du engagierst dich auch oft über deine Grenzen hinaus. Du lernst Menschen sehr genau kennen. Du machst etwas, was vielleicht eher außergewöhnlich ist als jetzt normaler Lebensalltag. Und dadurch kriegst du tiefe Verbindungen. Das heißt, ich habe unfassbar viele ehrliche Freundschaften mit ganz vielen Menschen in verschiedenen Ländern. Das Zweite, was eigentlich das Erste ist, ist wirklich so einfach plakativ zu sehen, wenn in einem Dorf in Äthiopien oder in Uganda Wasser aus dem Brunnen kommt, wo davor kein Wasser war. Ja, das heißt, du siehst wirklich den Impact deiner Arbeit und der Arbeit von deinen Freunden und Unterstützerinnen und Spenderinnen und so weiter. Ja, ich war oft in Projekten, wo es keinen Brunnen davor gab und wo es dann ein Jahr später einen Brunnen gab, weil wir aktiv geworden sind. Und das ist, ja, das ist schwierig in Worte, das ist natürlich sehr plakativ auch und trotzdem ist es unfassbar in Worte zu fassen und unfassbar schwierig und auch eine stete Motivationsquelle für mich, mich zu engagieren und auch über diese vorher genannten Grenzen hinauszugehen. Und das Dritte, was schon auch für mich auf jeden Fall immer motiviert und inspiriert und begeistert ist, wenn sich Menschen engagieren aufgrund meines Engagements. Also wenn ich sehe, wenn sich jemand meldet und sagt, ey, guck mal, ich habe gesehen, wie du das machst, ich will sowas Ähnliches machen, aber ganz anders. Ja, das finde ich geil. Das motiviert mich wieder. Dann sehe ich, ey, krass, okay, mein Engagement hat einen Impact. Auch abseits von den Wasserprojekten, sondern andere Menschen übernehmen da vielleicht Muster, Parameter, Ideen, Ansätze oder engagieren sich einfach. Und das finde ich geil.
Wenn jetzt Leute das hören und sich dann denken, okay, ich bin motiviert, der Fritz hat es geschafft, ich will auch was machen. Hast du irgendwie Tipps, wie man am besten startet?
Ja, wobei, ich habe es geschafft, stimmt nicht. Weil der Hustle ist größer denn je. Es ist immer zu wenig. Das hört nie auf. Wenn du in dieser Purpose Economy oder in dieser Gemeinnützigkeit, dann hast du es nicht geschafft. Und nur weil jetzt ein paar Leute mir auf den Socials folgen oder weil wir Viva Con Agua gegründet haben und so, klar, gehen Türen auf, ich komme in Räume, die ich sonst nicht eingeladen worden wäre, etc. Aber geschafft würde heißen, alle Menschen haben Zugang zu sauberem Trinkwasser. Weit weg davon. Weit weg. Und was ich kannte die Statistik, die du vorher benannt hast, oder Studie nicht, dass irgendwann sogar noch mehr, also dann habe ich das Gegenteil von geschafft. Dann habe ich verkackt. Ja. Und genau das ist auch eines der Probleme. Es ist nie genug. Dein Engagement kann nicht genug sein. Weil du wirst dir wahrscheinlich ein Thema raussuchen, das sehr groß ist. Das heißt, du musst aus meiner Sicht aufhören, in dieser Wertung zu denken. Du musst eine neue Wertung und neue Maßstäbe dir setzen. Weil sonst gehst du unter, sonst kommst du so, sonst schaffst du es einfach nicht. Aber was heißt schaffen? Ja, also deswegen. Du hast mich aber vor allem nach Tipps gefragt. Aus meiner Sicht, und das ist nur meine persönliche Perspektive, einfach anfangen. Es gibt keinen idealen Zeitpunkt. Der Zeitgeist kann komplett unterschiedlich sein. 2005 konntest du sowas wie Viva Con Agua gründen, heutzutage nicht mehr. Weil Viva Con Agua einfach auch Teil der Veränderungsdynamiken in dieser Welt ist, genauso wie alles andere auch. Das hat sich die Welt weitergedreht. Das heißt, du könntest jetzt nicht so ein sehr hedonistisches Jugendkultur-Movement gründen, ne? Mittlerweile gibt es ganz viele andere, letzte Generation, Fridays for Future, Extinction Rebellion, die haben ja alle, die sind ja alle nach Viva Con Agua gekommen. Das heißt, die haben auch auf dem aufgesetzt, was sich in der Welt damals getan hat. Das heißt, einfach, um es auf den Punkt zu bringen, einfach gründen, egal wann. Also, es gibt auch nicht das perfekte Team. Man wächst in seinen Herausforderungen rein. Wenn ich mir angucke, was mein Skill-Level oder mein Horizont oder Perspektiven oder whatever war, als ich gegründet habe, ich habe gerade mal eine E-Mail-Adresse gehabt. Also, das ist, also die, meine erste und einzige E-Mail-Adresse stimmt gar nicht. Ich hatte keine, so muss ich sagen. Meine erste und einzige E-Mail-Adresse, die ich habe, ist m.fritz@viva-con-agua.org. That's the only I have. So, und das heißt, ich habe ganz viele Sachen nicht gekonnt. Ich habe keine Ahnung von Social Media gehabt. Ich habe von Entwicklungszusammenarbeit keine Ahnung gehabt. Ich habe von Business null Ahnung gehabt, etc. Ich habe von Mentorship, Coaching, ganz viele Begrifflichkeiten nicht gekonnt. So, und dein Team, versuch es so divers wie möglich am Anfang aufzustellen, weil diese Gründerinnenrolle schon auch ein Geschenk, ist auch eine Bürde. Nicht glorifizieren. Alle, ja, auf LinkedIn feiern immer alle ab. Ja, geil, gründen und so, das ist ein neue Rockstar-Ding. Aber was alle vergessen dabei ist, es ist halt wie ein Baby. Ja, für alle, die Kinder haben, die kennen das, Windeln wechseln, ist nicht immer geil, stinkt. Du musst sie dann irgendwie schnell im Windeleimer packen oder rausbringen, weil es stinkt wie Sau, ja, es nervt auch. Du hast 7 locker mal am Anfang, 14 am Anfang, die du wechseln darfst und so weiter. Also bist die ganze Zeit auch mit der Scheiße beschäftigt. Und es ist das Süßeste der Welt. Aber es bleibt halt auch anstrengend, wenn die Kinder älter sind etc. Das heißt, auch da, ich kann mich nicht aus der Rolle des Vaters einfach rausnehmen. Ja, ich bleib auch Vater, wenn die Nudel irgendwann 38 ist oder so, dann bin ich trotzdem noch ihr Vater und habe noch eine Verantwortung für sie. Die hat nur abgenommen. Und ich glaube, so ist es auch mit Organisationen. Das ist vielen gar nicht so bewusst, weil viele denken immer nur, es ist nur geil gründen und so weiter. Und es ist auch nicht einfach, ein guter Chef zu sein. Und ich weiß gar nicht, ob ich ein guter Chef bin. Ich bin aber auch kein Chef. Ich habe mich rausgebaut aus allen operativen Tätigkeiten. Das würde ich auch vielen raten, wirklich zu reflektieren, bist du eine gute Gründerpersönlichkeit oder bist du eine gute Führungspersönlichkeit? Das ist nämlich ein großer Unterschied. Und das lapidar wird das immer eins zu eins über den Haufen geworfen. Aber es heißt nicht, nur weil du eine gute Aktivierungsenergie oder Gründungsenergie hast, musst du auch ein guter Chef sein, Chefin sein. Das heißt, da sich auch wirklich mal das Skillset seines Gründerteams reinpacken, wer kann eigentlich was und wie können wir es aufstellen. Und sehr schnell eine offene, gute Kommunikationskultur kreieren. Und das sagt man so lapidar, das ist genauso wie Leute immer so sagen, ja, meine Tür ist immer offen, kannst immer reingehen. Aber das geht so schnell, dass es kaputt gemacht wird mit 1-2 dummen Kommentaren, dass das Vertrauen runtergeht. Das heißt, ich glaube, das ist elementar, eine Kultur zu pflegen in dem Unternehmen, dass die Leute wirklich ehrlich, transparent Feedback geben und sagen, Micha, das hast du scheiße gemacht. Und genau in dieser Wortwahl. Und gar keine Angst haben vor möglichen Konsequenzen, weil du durch dein vorheriges Handeln schon gezeigt hast, dass du sie nicht abstrafen wirst. Und abstrafen kann sein von wirklich kündigen, ja, was in Unternehmen ja einfach manchmal auch geht, sozusagen bis hin zu mal beim Projekt nicht bedenken, nicht fördern, einfach nicht mehr angucken, etc. pp. Und so, und ich glaube, wenn man sich das, wenn man das schafft in Unternehmen, dann tut man ja auch in diesem inneren Nukleus der Organisation schon sehr sozial wirken und auch sich darüber bewusst sein, dass allein jegliches Unternehmertum etwas Soziales hat, weil man Menschen auch eine Arbeitsstelle gibt, die Möglichkeit, ihre Familie zu ernähren, etc. pp. Und deswegen per se, erste Aufgabe des Unternehmers aus meiner Sicht ist erstmal ein guter Arbeitgeber zu sein. nicht pleite zu gehen und sich dann zu überlegen, wie kann ich den größtmöglichen Impact für die Gemeinwohlökonomie kreieren und nicht eben den größtmöglichen Impact für mein Girokonto.
Wir haben ja so viele Probleme auch auf dieser Welt aktuell, an denen wir und so viele Baustellen, an denen wir arbeiten müssen. Ne? Wo siehst du gerade, ich meine, du kümmerst dich jetzt um Wasserknappheit, aber wo siehst du gerade, wo Leute vielleicht mal was machen sollten mehr? Ne? So was Soziales, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich will mich engagieren. Wo sind die größten Baustellen vielleicht?
Baustellen. Genau. Also letztendlich will ich auch da kontextualisieren, dass ich da überhaupt kein Experte bin. Ich glaube, wir haben sehr viele Systeme ad absurdum gefahren und wirklich unter den perfekt prozessiert, um daraus möglichst viel Kapital für Unternehmen und einzelne Protagonistinnen zu kreieren. Also das kannst du dir angucken vom Gesundheitssystem, wie das mittlerweile funktioniert, egal ob in den USA oder Deutschland. Die USA ist meistens ein paar Jahre voraus. Da kann man sich allein anschauen, wie viel abhängig von den ganzen Pharma Konzernen sind, ja, mit diesem Fentanyl würde, Fentanyl, genau, dass die sich reingeballert haben als Opioid-Ersatz. So, es ist wirklich erschreckend, ja, und auch da muss ich aufpassen, weil ich dann natürlich schon genau diese negativen Konnotationen übernehme, aber wie gravierend am Arsch teilweise unsere Systeme sind. Ja. Und da kannst du von der Infrastruktur der Brücken in Deutschland gehen, über das Bildungssystem, über unsere politische Leitkultur und wie wir miteinander Diskurs haben, über Social Media, Mobbing, Hass, Hate Speech auf einem Level, das glaube ich so noch nie in der Welt war und. Und das Krasse ist, und auch das Positive ist, wir haben alle Möglichkeiten, um das zu ändern. Wir haben zum ersten Mal die Möglichkeit, in Echtzeit mit allen Menschen auf der Welt zu kommunizieren. Wir haben zum ersten Mal die Möglichkeit, alles Knowledge auf der ganzen Welt im Sekundentakt zuzugreifen. So, das gibt genug Geld, ja. Und Geld ist eh ja quasi nur ein erdachtes Konstrukt, das fließt zwischen A und B. Das heißt, wenn wir verstehen, dass wir alle in einem Boot sitzen, und ja, wir sitzen alle in einem Boot, wir sind alle Schwestern, Mütter, Väter, Onkel, Tanten, so, und wir haben alle ein bisschen Spielzeit auf diesem Planeten Erde bekommen und die sollten wir nutzen für den Planeten Erde, für die Tiere, die hier leben, für die Pflanzen und die Menschen und eben nicht gegen sie.
Ja, sehr gut. Fritz, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht, mit dir heute zu sprechen. Ich würde sagen, sag den Leuten nochmal, wo können sie dich und Viva Con Agua finden, wenn sie aktuell bleiben wollen mit dem, was du so machst und treibst.
Ich habe ja durch die Politikerin gelernt, wenn man eine Frage oder auch, dann antwortet man einfach anders. Ich hinterlasse euch mit einer Frage, weil ich weiß, ihr seid intelligent genug, mich sofort zu finden, sonst würdet ihr nicht in diesem Podcast sein. Ich möchte euch danken für die Möglichkeit, hier Viva Con Agua zu präsentieren. Macht gerne mit oder engagiert euch woanders und beantwortet mir doch eine Frage. Wie viel könnt ihr jetzt spenden, ohne dass sich euer Leben verändert? Gerne auf dem Spendenkonto von Viva Con Agua oder auf jeder anderen NGO, die gute Arbeit macht und der ihr vertraut. Liebe!
Sehr gut. Dann vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten, Leute. Geht auf die Viva Con Agua Seite, überdenkt mal Fritz' Frage und ihr wisst doch Bescheid, seid lieb zueinander und bleibt sauber. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir diese Folge. Vergesst nicht, dem Kanal zu folgen auf Spotify, auf Apple Podcast, die Glocke zu drücken, damit ihr auch immer auf dem aktuellsten bleibt und keine spannende Folge mehr verpasst. In dem Sinne, bleibt sauber und seid lieb zueinander.